Heute habe ich Randolph Moreno Sommer zu Gast, Geschäftsführer der Fair Family GmbH, der letztlich von 5 auf 41 Mitarbeiter innerhalb von 1,5 Jahren gewachsen ist und dabei die Balance zwischen Unternehmertum und Papasein geschafft hat. Und ich freue mich auf dieses Interview. Herzlich willkommen, Randolph. Wie schaffst du es, für deine Familie da zu sein und dein Unternehmen zur geölten Maschine zu machen? Im Papapreneur, der Unternehmer-Podcast, teile ich, Bastian Senz, meine besten Strategien und lasse erfolgreiche Papas ihre Erfolgsgeheimnisse verraten. Los geht's! Randolph, eine provokante Frage. Du bist innerhalb von 1,5 Jahren von 5 auf 41 Mitarbeiter gewachsen in deinem Unternehmen. Kann man da überhaupt noch in der Zeit, bei dem Tempo, noch ein guter Papa sein oder leidet da die Familie auch darunter?
Es ist meine Pflicht und Aufgabe, ein guter Papa zu sein. Also ja, ist möglich.
Dann hol uns doch direkt mal ab. Wie hast denn du das geschafft? Weil das ist ja schon echt krass, so viele neue Mitarbeiter einzustellen, zu finden und dann noch ein gutes Unternehmen zu haben, das auch richtig läuft und parallel dazu genügend Zeit auch zu haben.
Ja, ich glaube, ich hatte einen unfairen Vorteil. Deshalb ganz kurz zu meiner Background-Story. Ich bin ja ehemaliger Marineoffizier und dann habe ich gelernt, bei einem promovierten Quantenphysiker Konflikte zu lösen, also Coaching, Mediation, so als Handwerk. Und natürlich hat mir das in meinem eigenen Organisationsaufbau extrem geholfen. Und ich denke, einer der wichtigsten Grundsätze, die man erstmal verstehen muss, ist dieser Konflikt, den viele Unternehmer ja haben. Was steht höher, Familie oder Business? Und gerade wenn die Leute natürlich im Organisationsaufbau sind, ist das Business natürlich auch erstmal sehr, sehr oben angestellt. Die Familie steckt zurück, muss zurückstecken und leidet auch ehrlicherweise darunter. Und wenn man aber bestimmtes, wenn das Überleben gesichert ist, dann muss sich diese Reihenfolge normalerweise auch verändern. Also dass man dann sagt, so, jetzt steht die Familie zuerst, zumindest von der innerlichen Haltung. Das heißt, wenn da was ist, dann bin ich da. Wenn ich gebraucht werde, ich räume mir genügend Zeit ein, um sozusagen meiner Familie auch gerecht zu werden. Und das Business ist hinten dran. Und das ist einer der meiner Ansicht nach größten Fehler, den die meisten machen. Die kommen aus dem Überlebensmodus nie raus. Für die ist das Business immer ganz oben. Sie rechtfertigen das auf sachlicher Ebene, sagen, das Business ernährt uns ja, das holt uns das Geld rein. Vergessen aber, dass sobald das Überleben gesichert ist, das heißt, man verdient jetzt einfach genügend Geld, dass es auch wirklich nicht mehr kritisch ist, wenn ich heute jetzt 4 Stunden mehr arbeite bis in die Nacht hinein, dann sind wir übermorgen gleich pleite. Also wenn diese Phase jetzt überwunden ist, dann muss die Familie nach oben gestellt werden von der Haltung. Und was dann passiert, ist, dass sich das umdreht, dass die Familie normalerweise das Business extrem supportet. Und das habe ich auch immer gemacht. Das ist natürlich ein Balanceakt. Am Anfang 100-Stunden-Wochen, gar keine Frage. Ich will mich da nicht rausreden. That's the true story. Aber natürlich habe ich auch dann versucht, den Ausgleich zu finden, mir Tage eingeräumt, wie an einem Mittwochnachmittag, keine Sonntage mehr. Und meine Frau war auch so ehrlich und hat mich auch mal des Öfteren dann drauf angesprochen, wie ich denn plane, das Ganze ins Gleichgewicht weiter reinzubringen.
Ah, und dann, okay. Ja, aber das ist aber die Kommunikation geht. Ja auch ganz wichtig. Ne? Und das heißt aber, du hast also eine Phase, hast du das so hart durchgezogen. Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Aber ja. Dann hast du es dann nach ein paar Monaten, hast du es dann wieder geschafft, ins Gleichgewicht zu kommen. Und mit Überleben meinst du ja wahrscheinlich auch die Angst, oder? Das ist ja so eine gewisse Angst, hey, ich muss jetzt auch meine Familie ernähren, oder wie war es bei dir?
Ja, klar, natürlich ist ja Angst vor der Armut, ist eine der größten Hauptängste, die Menschen so haben. Neben Angst vor Krankheit, Angst vor Tod, Angst nicht gut genug zu sein und so weiter. Es spielt ja, das Thema Angst vor Armut ist ja auch eine reelle Angst, muss man auch sagen. Ne? Wenn die Ressourcen alle sind, was mache ich dann? Wenn ich jetzt keinen häuslichen Background irgendwie habe, der mich da supportet, was bei mir definitiv nicht so der Fall war, dann hast du da einfach Angst. Und diese Angst muss halt in Aktion umgewandelt werden, um sozusagen das zu tun, was notwendig ist. Und und dann muss ich das aber natürlich stabilisieren in Richtung Familie auch und da die Prio reinzubringen. Kann das nicht ewig weiterfahren.
Mal ganz kurz in einfachen Sätzen, wie hast du es geschafft? Du hast das mit der Quantenphysik, richtig? Hast du es geschafft, das für dich zu lösen, richtig?
Ja, genau, also nochmal ein bisschen mehr. Ich habe das ja gerade ganz kurz erzählt, also ein bisschen längere Form ganz kurz. Also ich war ja bei der Marine, ich war dann in der Offizierlaufbahn und ich habe richtig das Handwerk von Führen gelernt, in Theorie, in Praxis. Ich hatte richtige Führungsausbildung jahrelang. Ich war auf Schiffen, habe die auf die Einsätze vorbereitet. Das heißt, ich hatte überhaupt gar kein Problem, Leute zu führen. Das Problem, was ich aber hatte, war, ich hatte Probleme, dass ich Konflikte in meinen Beziehungen hatte. Also meine Ex-Beziehungen waren geprägt von Konflikten. Dann kommt man zusammen, hat Konflikte und geht wieder auseinander. So ist der Regelfall in den meisten Beziehungen. Das haben wir eine Scheidungsrate von 50%. Und deshalb schaffen es kaum welche, auch nicht mit Kindern. Die Kinder kitten das nur mal kurz, aber wenn man da nicht fein miteinander ist, dann sprengt es wieder auseinander. Also habe ich mir gedacht, das ist ja total dumm. Ich habe ja führen gelernt, also muss ja auch eine Lösung für Konfliktlösung geben. So wie es für alles einfach eine Lösung gibt. Und da hatte ich damals bei dem promovierten Quantenphysiker, der Dr. Dieter Bischoff, bei dem ich eine Ausbildung zum Coach-Mediator gemacht. Und der Mann ist der Segen der Menschheit. Der Mann ist die Einzigartigkeit, der mit seinem Wissen und seiner Entwicklung die Welt verändern wird. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, weshalb ich ja sein Werk weiter vortrage. Also, der hat 98 promoviert in der Quantenphysik. Und in dieser Zeit hat er sich beschäftigt mit NLP, also Neurolinguistisches Coaching, gewaltfreie Kommunikation, Mediation, immer um seine eigenen Themen abzuarbeiten, Ängste abzuarbeiten, Angst nicht gut genug zu sein, Angst die Doktorarbeit nicht zu schaffen und so weiter. Und dann hat er, ist er damals sozusagen, hätte er eigentlich den Nobelpreis für Physik gewinnen sollen. Längere Geschichte hätte ich führe sie jetzt nicht aus, aber es waren drei andere Physiker, die ihn dann gewonnen haben und das hat ihn dann hart getroffen, hat er gesagt, naja, die Physiker, die können auch nichts, außer, also die können nichts im Sinne von, die können dir nicht die Welt erklären, die tun immer so, aber eigentlich können die das nicht, die können nur Beweise führen für bestimmte Dinge. Und dann hat er sich halt beschäftigt mit diesen, mit NLP, mit Coaching, Familienaufstellungsarbeit. Und das hat er weiterentwickelt zu einer einzigartigen Kombination und revolutionären Fortentwicklung von systemischem Coaching, Mediation, also friedliche Konfliktlösung, dem neurolinguistischen Programmieren, gewaltfreie Kommunikation. So. Und der Grundsatz dahinter sind sogenannte Systemgesetze. Du musst dir vorstellen, dass die Welt eigentlich auf gewissen Prinzipien beruht. Als Beispiel Schwerkraft, ne? Also, ob ich jetzt Schwerkraft kenne oder nicht, das ist egal. Es macht trotzdem seine Wirkung. Also, wenn ich jetzt da irgendwie hier, was weiß ich, 13. Stock darunter springe, ob ich Schwerkraft begreife oder nicht, das ist egal. Der Schwerkraft egal. Ne?
Ja.
Und was aber jetzt, wenn man diese Denke von Naturgesetzen jetzt auf den zwischenmenschlichen Bereich überträgt, dann hat er das Systemgesetze genannt. Das heißt, in dem System, Familie, Arbeit, Freunde, Verein, was auch immer, gibt es Gesetzmäßigkeiten. Und da gibt es jetzt vom Menschen geschaffene Gesetze, nimmt man die Bundesrepublik Deutschland, die Gesetze, die dafür die gelten, die haben ja Menschen gemacht, das sind keine Naturgesetze. Und es gibt Naturgesetze. Und das sind die Dinge, ob ich sie kenne oder nicht, dass sie Wirkung machen. Zum Beispiel braucht jedes System Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, das Gleichgewicht von Geben und Nehmen, das fair zugeht. Und werden diese Gesetze eingehalten, sorgt das immer für das Gleiche. Leute sind motiviert, gesund, haben Vertrauen miteinander, können durch dick und dünn gehen, setzen sich zum Beispiel für die Firma ein oder die Familie hält zusammen. Aber wird das verletzt, zum Beispiel durch Ausschluss, keine Anerkennung, kein Respekt, Unfairness, entsteht jedes Mal das Gleiche. Wut, Trauer, Leid, Angst, Ärger. Und diese Gefühle, die verjähren nicht. Das ist der Grund, weshalb manchmal 20 Jahre später immer noch einer sagt so, damals und so weiter, seitdem rede ich nicht mehr mit dem, seitdem sowas war. Weil diese Gefühle, Wut, Trauer, Leid, Angst, Ärger, gehen nicht einfach so weg. Und er hat eine Methodik entwickelt, eine Coaching-Methode, eine Mediations-, eine Konfliktlösungsmethode, um das sozusagen innerlich aufzulösen und auch real mit den Leuten. Das heißt, du bist ja Unternehmer, wenn du jetzt einen Konflikt hast mit zwei Mitarbeitern, würdest du das vielleicht aus dem besten Wissen Gewissen auflösen oder du hast eine richtige Mechanik dafür. Und genau das gleiche auf private Beziehungen. Wenn du jetzt zu Hause einen Konflikt mit deiner Partnerschaft hast, kannst du jetzt irgendwie probieren, wie du es gelernt hast, wie du glaubst, es ist irgendwie am besten, wie du es vielleicht von deinen Eltern gelernt hast oder dir der Nachbar einen guten Tipp gegeben hat. Oder du hast eine hundertprozentig genaue Systematik, wo du sagst, hey, stopp mal, Schatz, wann warst du mal gut gewesen? Oh, überleg mal, geht mal vielleicht Monate, Jahre zurück und löst das chronologisch von da aus auf. Und dieses Handwerk, das Coaching und Mediation, das habe ich gelernt bei dem auf eine ganz spezielle Methodik und Vorgehensweise, das kannst du halt im privaten Bereich anwenden und das wird dringendst gebraucht. Dringendst. damit Familien überhaupt in der Lage sind, den Zusammenhalt über Jahre hinweg zu gewährleisten, weil sonst brechen die Familien auseinander auch.
Ja. Und das sieht man ja, wie du auch gesagt hast, mannigfach da draußen und auch natürlich, was ja auch die Arbeitnehmer angeht. Also man geht ja, also auch da ist ja eine gewisse Fluktuation vorhanden, die wahrscheinlich auch auf die gleichen, auf den gleichen Sachen beruht, was du auch gerade sagtest. Ne?
Genau.
Ja, genau.
Die Systemgesetze sind allgegenwärtig, ob ich sie kenne oder nicht, im Arbeitskontext, Privatkontext, überall, ja.
Und du hast das mit Fair Family ja auch dahin transportiert, wo du ja auch dann euren Kunden dann dahingehend auch begleitest. Aber vielleicht kannst du das einmal kurz aufschlüsseln, was macht ein super Arbeitgeber aus? Was genau muss der können? Dass der nämlich, also wie ihr das ja auch geschafft habt, so krass zu wachsen, was macht ein super Arbeitgeber aus?
Genau, im Prinzip ein Arbeitgeber ist zuerst mal ein Unternehmer. Das heißt, er hat auch die Ziele, Gewinne zu erwirtschaften. Also er muss Stabilität für seine Organisation und Gewinne. Also man stellt sich das vor wie das Dach. Ne? Also da führt eigentlich alles hin. Sonst braucht man das nicht machen. Und jetzt hat man aber ein Fundament darunter. Und das Fundament sind die Systemgesetze, die Grundbedürfnisse der Menschen, die in meiner Organisation arbeiten. Fühlen sie sich zugehörig, anerkannt, gewertschätzt, gerecht behandelt? Dann stehen die hinter der Organisation, kommen gerne zur Arbeit, sind motiviert und arbeiten im Sinne des Unternehmens für das Unternehmen. Fühlen die sich ausgeschlossen, nicht anerkannt, verletzt? Fühlen die sich unfair behandelt? Dann kochen ihr eigenes Süppchen, machen Gruppierungen, wenden sich gegen die Führung, gründen Betriebsräte oder arbeiten nicht produktiv, beklauen das Unternehmen vielleicht auch in Form von Zeit, ne, sind im Homeoffice, arbeiten aber vielleicht gar nicht so richtig für das Unternehmen und so weiter. Also das heißt, es geht immer darum, das Fundament sicherzustellen, damit oben der Gewinn, den ich mir natürlich auch erhoffe, wenn ich mit Leuten arbeite, dass der sichergestellt ist. Um diese Arbeit zu organisieren, um dieses Fundament sicherzustellen, haben wir im Laufe der letzten 7 Jahre in Zusammenarbeit mit über 5000 Unternehmen und ganz viel Know-how, was wir selbst entwickelt, aber auch mit eingekauft haben, die sogenannten Top-Arbeitgeber-Strategien entwickelt. Das sind insgesamt 4 Strategien und die beginnen mit Gehalt-Benefit, Recruiting, Produktivität und Führung. Und das ist in unserem eigenen Wachstum, haben wir das selbst auch durchlebt. Erstmal haben wir uns um Gehalt und Benefit gekümmert. Ja, wie werden wir ein attraktiver Arbeitgeber? Dann waren wir attraktiv. Wir haben aber gar keine Leute gehabt. Also haben wir uns um Prozesse und Strukturen vom Recruiting gekümmert. Gab es selbst so eine eigene Story, wo ich vollkommen überarbeitet war, kurz vor dem Burnout. Da habe ich gemerkt, ja, müssen wir hier auch jetzt richtig Recruiting machen. Also haben wir eine Recruiting-Maschine gebaut, ganz viele Bewerbungen generiert und dann haben wir innerhalb von 3 Monaten 12 neue Leute eingestellt und das Problem war gelöst. Seitdem ist immer gelöst, ja. Also man hat dann einfach so das Recruiting-Thema. Dann hast du aber Leute und dann arbeiten die denn produktiv? Haben die denn Standardarbeitsanweisungen? Sind denn die Prozesse, die vorher alle nur bei mir und meinem Kernteam waren, sagen wir 5, 6, 7, 8, 9 Leute, jetzt sind wir auf einmal 20. Ja, wie ist denn die Rollenaufteilung? Wie kriegt man das jetzt mal eher wie so ein Fließband getrennt? Und da ist dann Produktivität so eher der Faktor. Dass man sagt auch, wie sind die Arbeitsabläufe dort genau? Und dann hast du halt das Thema, dass du als Unternehmer ja dich von deiner Kernmannschaft anfangen musst zu trennen. Also du musst bewusst einen Ausschuss generieren und dann muss geführt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann entsteht ein Führungsvakuum. Und das sind die 4 Strategien, die wir sozusagen in die Unternehmen hineinbringen. Gehalt und Benefit, Recruiting, Produktivität und Führung, damit die Ebene stabil ist, organisiert ist und damit oben mehr Gewinn entsteht und Stabilität natürlich auch. Ne?
Mhm. Genau. Würdest du denn, also du, wenn man das ja mal so sich jetzt nochmal aus der Adlerperspektive bei euch anschaut, hast du ja als Erster begonnen, überhaupt Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben.
Mhm. Ja.
Könnte man das auch so meinen, dass ja eigentlich, naja, der größte Hebel der Unternehmer ist, dass man dort anfängt, Persönlichkeitsentwicklung zu machen, um letztlich ein funktionierendes Unternehmen, wachsendes Unternehmen zu haben, was auch gesund und vor allem nachher auch wieder der Dreh ist, zu einem super Arbeitgeber zu sein.
Ja, absolut. Also das Unternehmen ist ja auch nur der Spiegel der Seele eines Unternehmers. Alle Dinge, die gut und nicht so gut laufen, sind liegen ja unter der Macht des Unternehmers, der die Entscheidung trifft, die Allokation der Ressourcen, also wo investiere ich Gelder hinein, wo lenke ich meinen Fokus drauf. es ist nur ein Spiegel des Unternehmers. Und alles, was im Unternehmen schiefläuft, ist im Ursprung beim Unternehmer ganz oben. Ne? Ja. Und deshalb ist die Persönlichkeitsentwicklung ein gutes Stichwort, weil wird der Unternehmer stark und fängt an, auch Hilfe von außen zu akzeptieren, um diese wahnsinnige Mammutaufgabe zu stemmen, was sie wahrhaft hier ist, dann wird sich die Organisation weiterentwickeln und kann sehr stabil werden. Ne?
Was ja auch eine Angst ist, mit so vielen Mitarbeitern kommt noch mehr Stress. Wie war das bei dir? Also am Anfang vielleicht, aber ist das dann wirklich weiterhin so?
Nein. Es ist viel einfacher, ein großes Unternehmen zu führen, was mehrere Millionen macht, mit mehreren Führungsstrukturen, als ein kleines Unternehmen zu führen. In einem kleinen Unternehmen mit wenigen Leuten hängt alles von dir ab. Marketing, Vertrieb, Fulfillment als Dienstleistungserfüllung, die Führung von allen, dann musst du Administration, Finance, IT, musst du irgendwie noch hier den Admin-Bereich wuppen. Wie willst du das alles machen? Heute habe ich Leute für alles. Für alles. Ich fühle mich wie Henry Ford manchmal, der irgendwie nur auf den Knopf drückt. Da ist der Copywriter, da ist dann der Funnelbauer, da ist dann meine Head of Event, mein Chief Finance Officer. Ich habe irgendein Personalproblem. Es steht meine CHO, meine Chief Human Resource Officer da. Das ist dann ein wahnsinniger Ressourcensegen, der im Überfluss dafür sorgt, dass eine Organisation gut läuft. Das Problem, kommen wir zu dem Ursprungsproblem, ist, dass die wenigsten Führungskräfte und auch nicht Geschäftsführer jemals eine systematisierte und strukturierte Ausbildung im Bereich Coaching, Mediation und Führung hatten. Mhm. Bei mir kam Führung durch das Militär, Coaching und Mediation durch meine Ausbildung. Dann habe ich auch 7 Jahre in dem Bereich als Unternehmensberater gearbeitet. Deshalb ist es kein Stress für uns, ganz im Gegenteil. Jeder Mitarbeiter ist so willkommen, arbeitet sehr produktiv und es macht unglaublich viel Spaß, das Business weiter zu skalieren.
Wie, das war ja auch mal meine Frage an dich, wie schaffst du es denn dann auch, eine Unternehmenskultur so beizubehalten? Weil das merke ich jetzt so bei über 20 Mitarbeitern aktuell. Ja, je mehr Mitarbeiter wir auch einstellen, desto mehr besteht auch die Gefahr, dass vor allem die Neuen nicht mehr so die alte Kultur kennenlernen. Und ja. Das kann auseinanderdriften. Wie geht ihr damit um?
Im Endeffekt, wie das alle große Unternehmen tun, der Gründer muss irgendwann mit seiner Führungsmannschaft oder wenn er noch nicht so eine richtige Führungsmannschaft hat, dann halt er alleine, muss seine sogenannten Core Values ausdefinieren. Das heißt, jedes Unternehmen hat normalerweise implizite Werte, also nicht öffentlich benannte Werte bei den meisten, die der Gründer an den Tag gelegt hat, um das Unternehmen zu einer funktionierenden Einheit zu machen. Diese Werte sind das, was in Vergessenheit geraten, weil nicht mehr alle so nah am Gründer zusammen, also dran arbeiten. Und wenn die Führungskräfte, also der Speck zwischen dir und sozusagen deinen Mitarbeitern, wenn der natürlich nicht explizit versteht, was den Gründer bewegt, motiviert, wie seine Werte sind, dann ist er auch nicht in der Lage, das an den Nächsten weiterzutragen. Und da geht das nämlich alles verloren. Das heißt, eine der ersten Arbeiten in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, die eine gewisse Größe haben, ist, dass man dann die Core Values herausfindet, herausarbeitet, in einem sogenannten Culture Book festhält und als Lehre in die Organisation bringt. Und die Mitarbeiter auch danach bewertet, wie gut sie diesen Werten folgen. Als Beispiel, bei uns ist einer unserer Werte Gesundheit auf allen Ebenen. Ne? Wir leben Gesundheit auf allen Ebenen. Wenn jetzt ein Mitarbeiter letzte Woche einfach 4 Tage krank war und ich im nächsten 1:1 Gespräch mit ihm bin, dann bewertet der Mitarbeiter sich selbst und sagt von 0 bis 10, wie gut bin ich in diesem Wert unterwegs. Wenn der mir jetzt sagt eine 10, und hat kein Wort darüber verloren, dass er da irgendwie mal 4 Tage so krank war, dann geht das gegen meine eigenen inneren Werte. Meine Geschäftspartner und ich ärgern uns, wenn wir krank sind. Wir sind die Ersten, die dann komplett hinterfragen, was ist eigentlich davor passiert, dass das dahin gekommen ist. Mhm. Und diese Grundgeisteshaltung erwarte ich auch von einem Mitarbeiter bei Fair Family, dass er sagt, das ist jetzt scheiße. ich bin jetzt hier krank geworden, das kann immer mal passieren, aber habe ich optimalerweise für mich gesorgt? Habe ich Sport gemacht? Habe ich die Gesundheitsbudget genutzt, die mir der Arbeitgeber zur Verfügung stellt? Habe ich mir genügend Pausen gegönnt? Oder habe ich abends um 23:30 noch McDonald's gefressen, mir eine Serie bis 3 Uhr angeguckt, bin eigentlich total verschlafen in die Arbeit gekommen? Dann passt das nicht zu mir, zu der Organisation, zu dem Wertkonstrukt und die Person wird da langfristig keine Wertschätzung hier erfahren. Weil Wertschätzung entsteht, dass man die Werte schätzt. Und die Werte müssen aber sichtbar gemacht werden von dir als Unternehmer.
Ja, und was ich noch, also das ist bestimmt bei euch auch ein ganz wichtiger Punkt noch, dass man ein Vorbild ist. Also, dass ich auch das also zeige, wie ich auch selbst diese Werte lebe. So wie du ja jetzt heute auch wieder beim Sport warst und das auch in der Instagram-Story auch geteilt hast. Ist das ja auch wiederum, ja, das geht ja auch wieder auf das Thema Gesundheit ein und dass ich das ja im Unternehmen, es muss ja jetzt nicht auf Instagram sein, aber dass ich das einfach verkörpere und nicht, dass ich sage, ernährt euch mal gesund und gehe halt dauerhaft zu McDonald's.
Ja, genau, genau, 100%. Also das Vorbild ist eines der stärksten, der wichtigste Aufgaben von der Führungskraft mit, ne? Dass man ein Vorbild ist. Ja. Mhm.
Wie sieht denn bei dir eigentlich so ein typischer Tag aus? Wenn du jetzt sagst, so eben, naja gut, du bist jetzt eher in so einem Schlaraffenland in deinem Unternehmen, wo du jetzt operativ eher nichts mehr machst, aber so, wie sieht denn so dein typischer, okay, wie sieht denn so dein typischer Tag aus, jetzt auch in Verbindung mit der Familie?
Ja, absolut. Also ich habe, typischerweise stehe ich morgens um 5 auf, das habe ich mir aus Militärzeiten beibehalten. Dann ziehe ich Öl im Bad, dann gehe ich runter, mache mir meinen Shake, das dauert so 10 Minuten, dann meditiere ich, dann affirmiere ich, also habe so meine Ziele. Dann ist auch schon fast 6, also mache ich mich auch schon los zum Sport, treffe mich da mit meinem Geschäftspartner, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Mittwoch nicht, das ist ausgeschlafen. Das geht so bis 7, dann komme ich nach Hause, mache mich fertig, verbringe da auch Zeit mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Und mache mich dann so eine Stunde später an die Arbeit und bin meist so bis 16, 17 Uhr. Länger probiere ich es, also eher 17, 18 Uhr, nicht so schön reden. Genau, also wir sind immer noch eine stark wachsende Organisation, ist dann so mein Punkt. Und dann geht's ab wieder nach Hause. Mittwochs habe ich immer Lia-Tag, meine Tochter ist Lia. Mhm. Und schon seit Jahren gehe ich um 16 Uhr dann immer nach Hause. Freitags gehe ich immer um 16 Uhr. Samstag, Sonntag versuche ich nichts zu machen. Und ich versuche auch nicht übermäßig zu reisen oder so, ne? Damit ich Zeit mit denen verbringe, ne?
Ja. Und in der Unternehmenszeit, was sind so deine Kernaufgaben?
Genau, also ich bin als Geschäftsführer primär verantwortlich dafür, die Organisation nach außen zu repräsentieren. Das heißt, auf der einen Seite bin ich marktteamwirksames Gesicht. Das kann man nicht so einfach ersetzen. Ja. Mhm. Und ich habe die Aufgabe, die Strategie im Blick zu behalten. Das heißt, gehen wir da in die richtige Richtung mit der kompletten Führungsmannschaft. Meine Aufgabe liegt in der Ausbildung der Führungsmannschaft und im Sicherstellen der A-Player-Dichte. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt in dem Fall auch am meisten viel Erfahrung im Bereich der Führung. Meine Aufgabe ist es, das System sicherzustellen, dass es da ist, damit meine Führungsleute richtig führen können und da dementsprechend auch mit den richtigen Skills und Ressourcen ausgestattet sind. Also auch ich bin deren Sparringspartner und ich kümmere mich auch um die Ressourcenallokation. Wo wird das Geld reingesteckt? Investieren wir jetzt in Kampagnen, Mitarbeiter? Wo werden die Ressourcen freigesetzt? Also diese Entscheidung muss ich treffen. Aber dadurch, dass ich sozusagen verkörper, was wir auch als Dienstleistung nach außen geben, bin ich immer stark in der Produktentwicklung und auch im Customer Success mit dabei, weil ich will, dass unsere Dienstleistung, wir sind ja wie ein externer Personalleiter für unsere Kunden, da einfach auf einem nächsten Level sind. Ich habe auch Kunden-One-on-One-Calls, habe wöchentliche Calls, wo ich die Kunden auch begleite. Genau, so.
Ist ja auch noch wichtig. Also ich habe mich mal eine Zeit lang komplett rausgesetzt. Ja. Habe ich aber auch gemerkt, ist nicht ganz so gut. Also dann ist dann wieder so toll irgendwie, ja, ich bin nur noch Unternehmer, aber verliert man schnell auch den Kontakt für die Kundenbedürfnisse oder man merkt auch nicht, naja, da das Zahnrad funktioniert noch nicht so richtig, bin ich ganz bei dir.
Ja, ich glaube, das hat so Evolutionsstufen, ne? Anfangs hängt alles von dir ab. Das heißt, wenn du rausgehst, geht's wieder kaputt. Dann wenn du ein Stück weiter bist, das würde ich jetzt sagen, so ist so ungefähr das Stadium, wo wir jetzt gerade am Ende sind, ist es so, dass wenn du rausgehst, also wenn ich jetzt ein Jahr Urlaub machen würde, so, dann würde das Business nicht kaputt gehen. Es würde auf dem gleichen Level bleiben. Es wird halt aber auch nicht so in der, sagen wir mal, Qualität und wie ich mir das so vorstellen, weiter wachsen. Und ich glaube, das ist dann halt die nächste Evolutionsstufe. Zu sagen, ich gehe da raus und meine Leute sind so gut ausgebildet, dass das Business sich von ganz alleine weiter auch entwickeln würde, ob ich hier bin oder nicht. Die Leute haben das komplett intus, ne?
Mhm. Ja. Cool.
Evolution.
Randolf, viele haben sich wahrscheinlich jetzt schon die ganze Zeit gefragt, wo oder wie kann man eigentlich das mit der Quantenphysik von Bishop mal nachlesen oder selbst erfahren? Hast du da einen Tipp?
Ja, der Dr. Dieter Bishop ist immer noch sehr aktiv, hat das Hanseatische Institut für Coaching, Mediation und Führung, kann man googeln, und hat auch 3 Bücher geschrieben, also Dr. Dieter Bishop bei Amazon. Coaching für mit System, Persönlichkeitsentwicklungssystem und systemische Mediation. Sehr spannende Bücher, hat er immer zur Ausbildung begleitet, geschrieben. Und ja, und wenn das spannend ist, halt als Unternehmen für euch das mit umzusetzen, dann geht mal gerne auf fairfamily.de, da haben wir auch die ganzen 4 Strategien aufgelistet. Und da in dem Kontext begleiten wir natürlich auch Unternehmen. Der Dr. Dieter Bishop ist auch in unserem Beirat. Das heißt, der guckt immer mit auf die Qualität unserer Dienstleistungen mit drauf. Und ja, das sind so die Möglichkeiten.
Perfekter Schlusssatz. Packen wir auch alles in die Shownotes. Vielen Dank, Randolf, für die ja auch echt spannenden Einblicke und vor allem echt ein super Arbeitgeber zu sein und das einhergehend mit einer funktionierenden Familie als Papa top unterwegs zu sein. Danke, Randolf.
Ja, vielen Dank auch. Und ganz, ganz viel Erfolg und immer daran denken, Family first, außer im allerletzten Notfall, wenn es ums Überleben geht, dann wird die Familie schon von alleine sagen, renn los jetzt, kümmere dich ums Business, aber komm auch wieder.
Yes, danke.
Macht's gut, tschüss.
Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere den Papapreneur Podcast, so verpasst du keine weiteren Folgen. Und vielleicht kennst du ja auch den einen oder anderen Papapreneur, den diese Episode auch gefallen könnte, dann teile sie sehr gerne mit ihm.